also vorher mal gefragt, wer hat schon mal mit Arch Linux gearbeitet? Oh, sehr viele Leute. Die brauchen also überhaupt nicht erklärt, die kriegen, worum es geht. wer hat schon mal gehört und ist interessiert daran? Oh, auch einige. Okay. Fangen wir mal, ja, ich muss das mal im Sitzen machen. Fangen wir mal ganz vorne an. Eine Standarddistribution heutzutage, wie Ubuntu, OpenSUSE oder Debian, zeigt immer ein vorgefertigtes System. Das heißt, ich kriege etwas vorgesetzt, was ich benutzen soll, was ich anpassen kann. Bei Arch Linux geht es darum, dass ich von Anfang an das System selber aufsetze, selber baue. Ich habe also die Freiheit, das nach meinen eigenen Wünschen zu gestalten. Sehen. Vorgefertigte Systeme gibt es nicht. Arch Linux hat keine Versionen, sondern es ist ein Rolling Release. Das heißt, ich installiere einmal zu einem bestimmten Zeitpunkt. Momentan ist, ich glaube, aus dem August das letzte Installationsmedium. Das heißt, ich installiere mit Stand August 2011 zurzeit und aktualisiere das gesamte System. Also nicht nur stückweise die Software, sondern im Grunde auf alles. Die gesamte Software wird aktualisiert, genau. Das System läuft trotzdem stabil. Es gibt vorher, wie auch bei Debian oder anderen Distributionen, einen Testing-Pool. Das heißt, es wird vorher getestet, bevor es in den normalen, stabilen Zyklus kommt. Nicht in dem Umfang wie in Debian und auch nicht in der Länge der Zeit. Aber in der Regel läuft es trotzdem sehr stabil. Es gibt den sogenannten Archway. Da ist festgelegt, was die Grund... Ja, nach welchen Grundlagen das System aufgebaut ist. Es soll so einfach wie möglich sein, das heißt aber nicht einfach wie möglich zu konfigurieren, sondern es so einfach wie möglich zu halten, ohne verschiedene Programme für dieselbe Funktion zu nutzen oder ohne grafische Programme zur Einstellung zu benutzen, die nicht notwendig sind. Also vom Prinzip her wird alles über Konfigurationsdateien eingestellt. Der Code bleibt so wenig wie möglich angetastet, das heißt, es wird nicht viel gepatcht. Viele Distributionen ändern an ihrem Code sehr viel. Es kommen sehr viele unfreie Sachen mit rein, oder gerade bei Debian gar nichts Unfreies. Dadurch fehlen dann teilweise Module für WLAN-Chipsätze, Roadcom ganz speziell, ein sehr beliebtes Beispiel dafür. Wir haben noch Plätze. Was man zum Beispiel bei Ubuntu oder Kubuntu auch häufig findet, sind sehr stark angepasste Systeme, die auf wo man schon sehen soll, es ist ein Ubuntu oder ein Kubuntu. Es findet bei Arch nicht statt. Man kriegt praktisch das, was aus dem Upstream kommt. Was von den Projekten kommt, wird so, wie es ist, weitergegeben. Das System soll so offen sein wie möglich, das heißt, man soll daran ändern können, was man möchte, ohne dass irgendetwas daran verschlossen ist. Man versucht nicht durch große grafische Benutzeroberflächen zu verstecken, was im Hintergrund abläuft, sondern der Nutzer soll wissen, was er tut. Und ja, Punkt 4 und 5 sind eigentlich fast dasselbe. Eine kleine Zusammenfassung, die ich dort hatte. Benutzer sollten Vorkenntnisse mitbringen. Also man sollte jetzt nicht noch nie in einer Linux-Distribution gesessen haben. Man sollte mit der Konsole umgehen können. Man sollte wissen, wie man ohne einen X-Server mit einem Editor umgeht. Wie man Konfigurationsdatei ändern kann. Werden wir auch gleich mal sehen in der VM. Wenn man aber etwas lernen möchte über sein System und nicht nur sehen möchte, es funktioniert, sondern wissen möchte, warum. Was muss ich dafür tun, was funktioniert im Hintergrund? Dafür ist es sehr gut geeignet. Dispatch gibt es prinzipiell zwei verschiedene Arten von Paketquellen. Es gibt offizielle Paketquellen, die von den sehr wenigen Entwicklern betreut werden. Das sind Core, Extra und für 64-Bit-Systeme auch Multilib. Und Testing und Multilib-Testing sind halt die Entwicklungszweige davon. Dann gibt es Quellen, die von der Community betrieben werden. Es gibt sogenannte Trusted User. Es sind also Benutzer, die sich das erarbeiten mussten, ihren Status, die selber Pakete betreuen. Community-Quellen gehören zum sogenannten Arch User Repository. Allerdings in Community-Quellen befinden sich vorkompilierte Pakete, das heißt, ich kann sofort installieren. Im Arch User Repository dagegen liegen gar keine Pakete, sondern nur Skripte, um Pakete zu erstellen. Das kennt man vielleicht von Ubuntu, gibt es PPAs, Personal Package Archives. Da sind vorkompilierte Pakete drin, man installiert sie, man weiß nicht, was derjenige, der es kompiliert hat, damit tat. Im Arch User Repository liegen nur sogenannte PKG-Builds, also Konfigurationsdateien, die einem das Kompilieren praktisch skriptgesteuert abnehmen. Man kann diese vorher sich anschauen, man sollte es tun. Man kann die Konfiguration abändern. Es vereinfacht die ganze Arbeit mit dem System allerdings schon um einiges. Man muss eben nicht alles selbst kompilieren dafür. Und schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Also für jemanden, der noch nie eine Arch-Installation gemacht hat, habe ich eine Installationsanleitung, die gibt es als PDF dann. Das würde jetzt zu lange dauern, das jetzt komplett durchzugehen. Nach einer Arch-Installation erwartet ein das. Das ist das vorinstallierte System. Das ist nur ein Grundsystem. Es ist kein X-Server installiert. Es gibt keine grafische Oberfläche. Gar nichts. Es gibt nur einen Root-User, der angelegt wurde bei der Installation. Dann loggen wir uns gleich mal diesen ein. Das erste, was wir dann machen, wir legen einen User an. Das tun wir per AddUser oder UserAdd. AddUser fragt ab. Bei UserAdd muss man alle Punkte, die man drin haben möchte, vorher sagen. Also man gibt an, welche Gruppenzugehörigkeiten soll derjenige haben, welche Standard-Shell soll er benutzen, was hat er als Home-Verzeichnis. Bei AddUser wird alles einzeln abgefragt. So, wir nennen ihn mal Test. Ja. Die Standardgruppe des Benutzers ist Users. Wollen wir nicht eingeben. So. Wir packen ihn mal in Spickzettel rausholen. In die wichtigen Gruppen ist Audio, damit er auch Sound bekommt, Printer, Optical, um Zugriff zu bekommen auf optische Datenträger, Power fürs Energiemanagement, Scanner, wenn man Scanner benutzen möchte, Storage für Festplatten und so weiter, Video, für den X-Server, Wheel, wenn er sich per Sudo oder SU als Root anmelden, mit Root-Rechten anmelden können soll. So. Ja, Standard. Und auch die Shell nehmen wir den Standard. Die Frage, wann der User auslaufen soll. Ja. Also das Passwort des Users. Dann kriegt man nochmal die Übersicht und legt den Account an. Legt noch die weiteren Daten ein. Und zum Schluss vergibt man noch ein Passwort. Da sieht man also, was bei einer Installation von Debian, Ubuntu, OpenSUSE und so weiter bereits während der Installation abgefragt wird, muss man bei Arch im Nachhinein tun. Also man muss sich erst selber einen User schaffen, der existiert noch nicht nach der Installation. Und danach, der erste Schritt nach einer Installation ist immer, das System zu aktualisieren. Dafür nehmen wir den Standard-Paketmanager, der nennt sich Pacman. Pacman hat die wichtigsten Funktionen: eine Paketsuche, das ist der Parameter minus groß S klein S. Wir suchen zum Beispiel nach einem Intel-Treiber und bekommen angezeigt, welcher existiert. Wir können damit Software installieren mit minus S und dem Paketnamen. Das stimmt dann natürlich, weil noch nicht aktualisiert wurde. Aber das erste nach einer Installation ist immer, das gesamte System zu aktualisieren. Dafür gibt es bei Pacman die Option minus groß S Y U. Das heißt, es werden erst die Quellen neu eingelesen und danach wird das gesamte System aktualisiert. Nehmen wir jetzt einfach mal eine neuere Pacman-Version da, die muss vorher immer aktualisiert werden, also lassen wir das mal machen. Wie man sieht, habe ich eine Konsolenschrift, die keine Umlaute kann. So, wer jetzt von Debian oder von APM-basierenden Distribution kommt, der wird vom Installationstempo sicherlich etwas überrascht sein. Denn die Pakete werden vom Prinzip her fast nur entpackt. Also man kennt das von Debian-Systemen. Das Paket wird heruntergeladen, es wird entpackt, es wird konfiguriert. Es dauert um einiges länger. Wenn man mit Arch arbeitet, muss man sich daran gewöhnen, dass das alles um einiges schneller funktioniert. Der große Nachteil der Pakete bei Arch Linux ist, sie sind alle nicht signiert. Das soll in Zukunft kommen. Gibt es bisher aber nicht. Das heißt, bei den meisten Systemen sind die Pakete signiert. Das heißt, man müsste auf dem Server ein gefälschtes Paket hinterlassen können und die Signatur fälschen. Bei Arch Linux gibt es keine Signatur. Das heißt, prinzipiell wäre es dort einfacher, gefälschte Pakete auf die Server zu hinterlegen. Mir ist kein Fall bekannt, dass dies schon mal passiert wäre. Möglich ist es allerdings relativ problemlos. Wir sehen jetzt gerade, die Pakete werden nacheinander installiert. Dauert alles etwas. jetzt ist das System auf dem aktuellsten Stand. Das heißt, jetzt kann man beginnen, es einzurichten. Wir gehen davon aus, es ist ein Desktop-User. Das heißt, der Desktop-User möchte sicherlich einen X-Server bekommen. Also installieren wir die dafür notwendigen Pakete. Steht auch alles in dem PDF dann nochmal drin. Muss man sich nichts merken. Jetzt kommen wir zur grafischen Oberfläche. Entweder man installiert sich nur einen Fenstermanager, mit TWM zum Beispiel, sehr minimalistisch, oder eben ein gesamtes Desktop-Environment, gesamte Desktop-Umgebung. Nehmen einfach mal etwas Größeres, installieren einfach mal GNOME. Oh, und wenn ich nur den Begriff GNOME eingebe, werde ich jetzt gefragt, was ich genau haben möchte. Kann er entweder die Gruppen auswählen oder einfach alles installieren. Tun wir einfach mal. Die meisten Pakete sind schon vorher runtergeladen, wird jetzt nicht so lange dauern. Fehlt es noch der Videotreiber? XPRI86 heißt der Treiber immer. Man schaut sich die verfügbaren Treiber mit Pacman-SS XF86-Video an. In dem Fall jetzt, in der VBox dürfte es eigentlich eine simulierte Intel-Karte sein. Oh, Tippfehler. Ah, okay, keine Intel-Karte. Wir installieren noch den Grafiktreiber. Hier ist mal faul. Wenn man jetzt eine Intel-Karte hat, installiert man natürlich nur Intel. Wenn man ATI hat, nimmt man den ATI-Treiber und so weiter. Und dann sollte ich den User anmelden können. Ja. Auch der der User hat nach der Installation, wie man sieht, eine grafische Oberfläche. Und wenn man sich keinen Login-Manager installiert, dann muss man grafische Oberfläche über Start.x starten. Ja, da ist sie. Und das funktioniert nicht, weil wir keine 3D-Grafik haben. Oder? Jawohl. Ausweichmodus bekommen wir dann nur. Das ist jetzt die V-Box. Wenn wir jetzt faul sind und sagen, wir möchten einen Display Manager haben und um uns einzuloggen, können wir den natürlich auch installieren. Wobei der User kann das nicht, merke ich gerade. Der hat nicht die Rechte dafür. Dafür müssen wir erstmal Sudo einrichten. Da ist U, wie man es mag. Man sieht, man muss viel Hand anlegen, wo eine Standarddistribution alles für einen vorher macht. Wir installieren jetzt also noch einen Display Manager nach, in dem Fall GDM. Muss ich dem System aber erst sagen, dass er diesen Display Manager auch nutzen soll, also beim Start schon laden soll. Dafür gibt es die zentrale Konfigurationsdatei sozusagen. CRC-Conf. Darin ist hier zum Beispiel festgelegt, das Local, ob ich die Hardware Uhr benutze oder nicht, ob es auf UTC gestellt ist oder in dem Fall Berlin eingestellt als Zeitzone. Ich kann hier einstellen, ob ich zusätzliche Hardware-Module laden möchte. RAID einstellen. Ich kann festes Netzwerkgerät eintragen, ich kann den Hostnamen ändern, machen wir einfach mal, also den Computernamen. Hier könnte ich jetzt ein festes Interface festlegen, ist schon, sehe ich gerade, gut, hatte ich schon gemacht. Ganz am Ende der Datei finden wir die Dienste, die beim Start geladen werden. Hier muss ich alles eintragen, was ich an Diensten brauche, die im Start geladen werden sollen. Da schreiben wir mit rein, GDM soll geladen werden. Speichern das ab. Das heißt, beim nächsten Systemstart wird dann automatisch der Display Manager mitgeladen. Wenn ich jetzt mit dem Network Manager arbeiten möchte, kann ich das natürlich auch tun. Installieren wir nach. Ich möchte auch das Applet in GNOME benutzen können. So. fertig ist, muss das dann auch wieder eintragen. Starten wir einfach mal neu das System, um das zu sehen. Ja, genau das nicht gemacht. Auch noch wichtig ist, der Bootloader, der Grub Bootloader ist statisch. Das heißt, wenn man jetzt ein neues Betriebssystem dazu installiert und keinen eigenen Bootloader dazu packt, wird das nicht automatisch eingetragen. Ich möchte jetzt vielleicht mal Debian probieren, installiere es mir dazu, muss ich selber eintragen in die Konfigurationsdatei. Selber macht das nicht. Ah, jetzt funktioniert es wunderbar. Sehen wir, nachdem der Dienst eingetragen wurde, startet auch der Display Manager. Kann mich ja einloggen. Der Paketumfang ist allerdings um einiges geringer als bei anderen Distributionen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Ubuntu suche, werde ich nicht finden. -ss. Versuche danach. Oh, doch, das ist ein Community, okay. Könnte da liegen. Zum Beispiel der Flash Player. Flash Plugin ist extra, okay. Ja. Und wenn ich zum Beispiel den Adobe Reader haben möchte, der ist nicht in den Paketquellen enthalten. Deshalb kriege ich bei der Anfrage. Wie bitte?
Auch ohne Vertippern?
Vertippern ist schwierig. Acron Read? Ja, yeah. Danke. Der ist auch so nicht enthalten. Ich kann allerdings das, auch die Fremdquellen verwenden. Ich kann das Arch User Repository mit einbinden. Dafür muss ich allerdings erstmal die Quellen eintragen. Das passiert in der Datei. Pacman Conf. Schreiben kann ich auch nicht. Nee, da ist die Mirror List.
Fehlt eine Ahnung.
In der Datei sind alle Quellen eingetragen. Das heißt, ich sehe jetzt hier also bei den Repositories freigeschaltet sind Core, Extra und Community und Multilib. Ja. Es gibt noch einige inoffizielle Quellen. Toll. Wie zum Beispiel Arch Linux. Ja, hoffe mal, dass es nicht vertippert. Trage ich ein und lade die Quellen neu. Das ist dann nur SY. Ja, falsch, okay. Gut, das ist definitiv falsch. Dann schauen wir halt mal kurz nach. Ungefähr. Okay. Das ziehen wir mal per Hand, dann sehen wir auch, wie man ohne Hilfsmittel, wie zum Beispiel, oh Gott, Französisch, Jaur, hoffe, das ist richtig ausgesprochen, installiert. Jaur ist ein Tool, das mit derselben Syntax wie Pacman arbeitet und die Installation aus Fremdquellen erleichtert. Dafür brauchen wir allerdings zwei Pakete. Der wird mir hier nichts bringen, weil ich hier nicht in der VM bin. Dazu allerdings auch noch die Abhängigkeit. Entferne jetzt nochmal die falsche Frontquelle. Ja, ich habe die runtergeladenen Tarboards. Die entpacke ich. Gehe dann ins Entpacktischverpackt. Bitte? Hier in das entpackte Verzeichnis und Pyromic PKG SDI aus. Dem Befehl werden die Pakete manuell kombiniert. Dasselbe nochmal mit dem anderen Paket. Ab jetzt kann ich Jau wie Pac-Man benutzen. Ich suche noch ein Paket. Ich bekomme alle Möglichkeiten angezeigt, die verfügbar sind. Ich würde jetzt natürlich das deutsche Paket brauchen, also aquarid.de. Kann dann darüber Pakete aus dem, naja, aus dem Archivarepository ist es nicht. Kann die Pakete aber darüber installieren. Wollen wir gleich sehen, was dann passiert. Kriege praktisch die Abfrage, ob ich die Konfiguration ändern möchte. Huch, okay, jetzt habe ich einen eingegeben. Unter die Standardkonfiguration. Es wird geschaut, welche Pakete werden benötigt. Alles, was ich hier hellblau sehe und Pakete, die noch fehlen, die nachinstalliert werden müssten. Ich lasse nur das einfach mal tun. Kümmert sich also komplett um die Abhängigkeiten, wie auch Pac-Man. Beziehungsweise es nutzt dafür auch Pac-Man. Der Unterschied ist halt, alles was aus den offiziellen Quellen kommt, kann ich direkt installieren. Wird heruntergeladen, es wird installiert. Alles was als Skript im Arch User Repository liegt, muss erst von einem Server heruntergeladen werden, dann entpackt werden, muss kompiliert werden. Dadurch habe ich aber einen größeren Spielraum, was die verfügbaren Pakete angeht. Wenn ich Sachen brauche, die nicht in den offiziellen Paketquellen vorhanden sind, finde ich es eigentlich fast immer im User Repository oder in anderen Fremdquellen. Es ist sehr, sehr selten, dass man selber kompilieren muss. Die Möglichkeit dazu hat man aber natürlich immer. Wenn ich hier mal in die Systemeinstellung schaue, habe ich dort auch nur das, was mir GNOME anbietet. Also alle grafischen Systemeinstellungswerkzeuge, die es gibt, kommen aus den Desktop-Umgebungen. Es gibt keine eigenen von Arch Linux. Es gibt zwar Projekte, die grafische Oberflächen für die Paketverwaltung oder die Aktualisierungsverwaltung bereitstellen, ist es aber alles inoffiziell, es ist nicht offiziell unterstützt. arbeite ich vor ihm nicht mehr mit. Ja. Schießen wir halt ab. Das war der falsche, ja.
Deine offizielle Zeit ist jetzt zu Ende. Du hast noch diese. Deine offizielle Zeit ist zu Ende, du kannst noch 10 Minuten überziehen und dann geht's alles bei mir alle aus.
Ja, also durch den Wegfall der Latex-Präsentation werde ich die Zeit sowieso nicht ausnutzen können, müssen, dürfen. Ja. Allerdings Fragen können wir natürlich jetzt abhandeln, wenn die offizielle Zeit durch ist. Wer möchte was fragen? Prinzipiell umwandeln braucht man nicht. Also, es gibt Pakete, die für RPM weiß ich gar nicht. Ich glaube, es gibt RPM to Tar-Bizep. Es gibt inoffizielle Pakete, die das tun, ja. Aber prinzipiell, wenn du ein RPM-Paket hast, brauchst du es auch nur entpacken und in die richtigen Verzeichnisse schieben. Sagen wir mal so. Aber was gibt es denn zum Beispiel als RPM-Paket, was du dort nicht finden würdest? Das ist immer die Frage. Okay. Also vom Prinzip her, ein RPM-Paket enthält ja nichts anderes als ein Tarball. Entweder du kopierst das, du kompilierst das selber oder du hast eben ein vorkompiliertes Paket, sagen wir jetzt, du hast ein RPM-Paket. Wenn du es entpackst, kannst du prinzipiell den Inhalt dann in die richtigen Verzeichnisse schieben und das Ganze auch einfach so nutzen. Es geht auch mit Depp-Paketen. Ich glaube, Gott, mit Aro werden die entpackt. Also probiert haben wir es schon mal mit dem. Mit diesem tollen Programm von der Bundesregierung, was war das denn? Ach, die Ausweis-App. Die wird nur als Debian-Paket bereitgestellt. Die kannst du unter Arch auch nutzen, indem du sie eben ins Verzeichnis opt entpackst und von dort aus aufrufst. Das funktioniert schon. Sicherlich nicht bei allen Paketen, kommt man darauf an, sagen wir mal so, wie sauber es programmiert ist. Wenn du jetzt Variablen hast, die du in dem System nicht hast, wird das nicht funktionieren. Aber das ist eher selten. Guckst du fragend, Jana? Du willst mich gerade fertig machen. Weiter? Noch welche Fragen?
Netzwerk anrichten?
Bei der Grundinstallation jetzt war Netzwerk einfach nur per LAN-Kabel, also wurde direkt erkannt.
Diese Konfigurationsdateien, so wie bei Debian,
Interfaces, ja, wir hatten ja vorhin in der RC-Conf schon eine Sektion, wo du die Netzwerkinterface festlegen kann. Du hast auch genauso wie sonst die ETC-Host. der ETC, ja, oh, Gott, was ist das? Moment. Habe ich gerade nicht im Kopf.
Muss man da alle Interface eintragen oder werden die automatisch erkannt?
Das ist der falsche Mensch. Wie bitte?
Werden die automatisch erkannt, WLAN-Karte und alles?
Es kommt drauf an, was du für Hardware hast. Also, ja, wie immer kommt es darauf an. Wenn du zum Beispiel die weit verbreiteten Broadcom-Karten hast, kann es passieren, dass der aktuelle Kernel das Modul dafür hat, es direkt erkennt. Kann auch passieren, du musst Modul blacklisten. Genauso wie bei Debian auch. Wobei, nein, da kriegst du nicht mal ein Modul dafür. Das ist, glaube ich, gar nicht mit einkompiliert, weil es nicht freie Software ist. Also, du hast natürlich wie bei allen Linux-Distributionen, die unfreie Software brauchen, die nicht mit einkompiliert ist, das Problem. Treiber.
Nee, aber angenommen, die Karte wird erkannt, dann wird ein Interface alle schon erkannt und man kann nichts nachtragen.
Erstmal musst du schauen, wie weit es erkannt wird. Also du kannst ja zum Beispiel über IF-Config gucken oder erstmal scannen, ob du überhaupt Netzwerke findest. Ja, du kannst auch in die RC-Conf direkt eintragen, welches Interface du nutzen möchtest. Ob das jetzt WLAN oder WWAN oder was auch immer ist. Was du als Standard haben möchtest, kannst du dort direkt eintragen. Ansonsten hast du genauso die, ja, meine Fensterverwaltung funktioniert gerade. Wenn ich einmal abschieben. ETC Network Interface oder irgendwas in dem Dreh. Ich hab's gerade nicht im Kopf. Hier geht gar nichts mehr. Meine VM hat sich abgeschossen. Schauen wir einfach mal hier. Okay, meine gesamte Fensterverwaltung hat sich abgeschossen. Schön. Ich glaube, das musste es einschalten. Ich kann mich nicht erinnern, dass es schon mal sofort geklappt hätte.
Leider braucht man das übrigens auch heutzutage ja
sicher. Oh, schön. Okay, da geht gar nichts mehr. Schöner Vorführeffekt. Auf archlinux.org gibt es ein Wiki mit der Anleitung. Ich habe jetzt hier eine kleine PDF-Anleitung gemacht für eine Standardinstallation, wo natürlich auf keine Sonderfälle eingegangen wird. Es gibt sehr umfangreiche Dokumentationen auf archlinux.de und umfangreicher auf archlinux.org. Auf archlinux.org gibt es auch die Installationsdatenträger bzw. die ISO-Dateien dafür. Eine ISO-Datei kann man dort auf einen USB-Stick ziehen, indem man es einfach mit DD raufkopiert. Also man braucht dort keine extra Programme, um das zu erstellen. Bootet dann auch so vom Stick. Arch Linux gibt es nur für x86 und AMD64 Architektur, also es gibt keine offiziellen Imports oder Alpha oder was weiß ich.
Wie kommt das USB-Stick als Installationsmedium oder als installiertes Medium, wo man dann weitermachen kann?
Wenn man als installiertes Medium ist etwas schwieriger, weil von USB bootet es standardmäßig nicht. Da muss man ein bisschen per Hand nacharbeiten. Aber als Installationsdatenträger ist das kein Problem. Also wenn man eine Linux-Distribution hat, nimmt man halt einfach Terminal und lässt es per DD raufschreiben und kann dann sofort davon booten. Oder man brennt sich eben die CD daraus, das geht auch.